Das Radio Soul Mittagsmagazin. Wissenswertes aus aller Welt mit Gerhard Pellegrini.
Mahlzeit. Schön, dass Sie die Mittagszeit mit uns verbringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf hier auf unserer Wellenlänge auf Radio Soul 105,1 Megahertz, unser Megahertz im Raum Wien und auf DAB Plus und natürlich auch alle Internetradio-Hörerinnen und Hörer darf ich begrüßen über www.radiosoul.at oder auch de. Ja, wir sind ja der Nachhaltigkeitssender hier im Raum Wien, aber auch international über das Internet empfangbar. Meine Damen und Herren, Sie wissen, Radio Soul steht für sozial, ökologisch und lokal, werteorientiert berichten, bilden, ja, konsumieren, handeln. Das ist unser Motto. Und in diesem Sinne lade ich mir immer gerne Gäste ein, die über den Tellerrand sehen, die sich unser Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem ansehen und es durchleuchten und auch Lösungswege suchen und bieten. Und heute darf ich herzlich begrüßen Herrn Clemens Kubi. Hallo Clemens.
Hallo, grüß dich Gerhard. Schön, dass du diese Sendung machst.
Dankeschön. Ja. Du, ich freue mich, dass du dabei bist. Meine Damen und Herren, Sie sollen jetzt nur kurz wissen, wir machen dieses Interview über Zoom. Das heißt, es ist eine Internetverbindung nach Deutschland gelegt worden. Wo bist du zu Hause, Clemens?
In Bayern, in Süddeutschland. Ich sehe hier die Berge.
Ah, schön.
Und das, glaube ich, das macht mir auch immer Österreich so lieb, weil ich liebe einfach die Berge und davon gibt es in Österreich noch mehr als hier.
Clemens Kubi heute bei Radio Soul und ich bin stolz drauf, denn er ist Autor, Referent, Filmemacher und ich habe ihn überraschenderweise auch im Internet vor kurzem gehört in einem TV-Kanal zum Thema die Wahrheit über unser Wirtschafts- und Geldsystem. Und die klaren Aussagen von Clemens Kubi haben mich wirklich fasziniert. Ich habe gesagt, genau das würde ich gerne den Hörern und Hörerinnen von Radio Soul auch näher bringen. Denn in der heutigen Zeit machen wir uns alle, glaube ich, Gedanken, wie läuft es, wie geht es weiter mit unserem Wirtschaftssystem? Was ist denn da draußen los? Was wird passieren? Was wird kommen? Ja, und bevor wir aber zu diesem Thema kommen und wir haben den Titel hier jetzt so benannt, ist die Zeit reif für ein neues Wirtschaftssystem? Die Antwort wird es dann spätestens am Ende dieser Sendung geben. Ja, Clemens, sag uns noch kurz deinen Werdegang. Wie hat es so bei dir begonnen? Du hast dich eigentlich schon recht früh mit Politik auseinandergesetzt.
Ja, ja, also ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich bin jetzt 72. Das heißt, ich habe schon ziemlich viel erlebt und das vielleicht stärkste Schub, den bekam ich gleich am ersten Tag, an dem ich in Berlin gelandet war, am 2. Juni 1967 und meine ältere Schwester mich vom Flughafen abgeholt hat, weil damals musste man ja immer noch durch die DDR fahren und deswegen waren diese Flüge alle subventioniert und man hat mitten in der Stadt gelandet, ist man. Und meine Schwester holt mich ab und sagt, stell deinen Koffer in das Schließfach. Sie haben einen erschossen und wir müssen sofort demonstrieren. Und ich war da zum ersten Mal. Ich dachte, aha, was passiert denn hier? 67, war gerade 20 Jahre alt. Und das war Benno Ohnesorg. Und mit Benno Ohnesorg fing diese ganze Studentenbewegung in Europa auch fast, man kann sagen, in der Welt an. Und es gab eigentlich nur noch jeden Tag Demonstrationen und da ist man sozusagen in diese Politik hineingeworfen worden. Eigentlich wollte ich Soziologie studieren und Geschichte. Daraus ist dann nicht mehr viel geworden, sondern ich wurde oft dann auf diesen Demonstrationen verhaftet, wegen, okay, das nannte man Landesfriedensbruch, weil man nicht auf den Bürgersteig, sondern auf der Straße lief. Mhm. Und dann hatte ich 13 Prozesse am Hals. Und habe deswegen dann angefangen, Jura zu studieren, um mich selber zu verteidigen. Aber durch diese Studentenbewegung, die APO-Bewegung, kam plötzlich Willy Brandt als Bundeskanzler an die Macht. Und Willy Brandt hatte zwei Söhne. Und die beiden, die kannten wir auch, die waren auch in der Studentenbewegung engagiert. Und dadurch wusste er als Familienvater, er kann seine Söhne nicht jetzt einfach für ihre Aufbegehren sozusagen bestrafen mit Gefängnis und solchen Dingen. Und alle meine 13 Prozesse wurden von ihm nach der ersten Woche amnestiert. Okay. Und damit war ich wieder ein freier Mensch und konnte in der Welt herumreisen und bin nach Kuba gereist und habe dort Castro kennengelernt und seinen Bruder Raul. Und ich habe gedacht, naja, dann ist es doch nicht Jura, sondern dann ist es die Ökonomie, die unser Leben bestimmt. Weil ich habe in Kuba Leute getroffen, die nichts zu essen hatten. Und das war schon ziemlich erschreckend. Und dann habe ich Ökonomie studieren wollen, Volkswirtschaft. Aber dann habe ich gemerkt, diese Volkswirtschaft wird unserem Leben nicht gerecht. Und das war, wir haben dann 68, 69, 70 gehabt. Da kamen dann auch diese Halluzinogene und man hat plötzlich einen Haschisch geraucht und dachte, wow, was passiert denn jetzt im Kopf? Und so, und plötzlich ist man mit seinem Blick von außen nach innen gefallen. Und ich dachte, ja, man hat auch ein Innenleben. Und ich habe dann noch einmal Psychologie studiert, weil ich dachte, ja, es dreht sich alles um das Innenleben. Aber dann, wie die Vorsehung es möchte, bekam ich durch Zufall von 800 Bewerbungen die Aufnahme auf die Deutsche Film- und Fernsehakademie. Und das war damals die einzige Filmausbildung, Hochschulausbildung in Deutschland. Und ich habe dort, da ich mit meinem ersten Film einen internationalen Preis gewonnen, und dann ging meine Karriere sozusagen als Filmemacher los.
Was war dein erster Film?
Der hieß Lehrlinge.
Okay.
Und der bekam in dem Festival in Oberhausen den ersten internationalen Filmpreis, wurde im deutschen Fernsehen, im ZDF ausgestrahlt. Und danach habe ich aber gedacht, ich muss jetzt was Vernünftiges lernen und bin erstmal Schlosser geworden auf der Werft in Hamburg und habe sozusagen dieses Leben da in einem Arbeiterheim miterlebt, weil ich dachte, dass ich habe intellektuelle Eltern, also das war mir völlig fremd. Aber auch da hat man mich dann bald erkannt, dass ich nicht nur da arbeite, sondern auch politisch aktiv bin. Und dann bin ich da wieder herausgeflogen.
Apropos.
Und da kam dann die große Wende.
Genau,
politisch. Ja, herausgeflogen. Da kam dann die große Wende, dass ich eigentlich mit dieser ganzen Studentenbewegung am Ende war. Und dachte, weil es gab dann diese Zersplitterung in die verschiedensten kommunistischen Gruppen und auch da entstand dann auch Terrorismus und solche Dinge. Also da wollte ich überall nicht mitmachen.
Sind wir dann noch in den frühen 70ern? Wo ist das gewesen? Du hast ja 1974 eine grandiose Idee gehabt. Wie ist das ja, dann eben, weitergegangen?
Da komme ich gerade. Ja. Gerhard, weil dann habe ich gedacht, ich habe gehört, es gibt Kurse, da gehen unglückliche Menschen hin und sind nach 10 Tagen glücklich. Da habe ich gedacht, naja, was ist denn das? Das ist so ein Bhagwan oder so irgendwas, so eine Geschichte. Aber nein, das waren Bauernkurse. Da lernten die Bauern, die mit der chemotechnischen Landwirtschaft nicht zurechtkamen, die biodynamische Landwirtschaft, also die von Rudolf Steiner, die anthroposophische Landwirtschaft. Mhm. Und das hatte mich plötzlich interessiert und dann bin ich dorthin gegangen. Das war in ein kleines Dorf, Beckelweiler. Das war die erste Volkshochschule für biodynamische Landwirtschaft. Also das, was als Demeter in den Läden verkauft wird. Mhm. Und da habe ich dann 3 Filme gemacht über diese Umstellung von chemotechnisch auf die, also mit und nicht gegen die Natur. Und da wurde mir klar, ja, man muss für die Natur kämpfen, weil ohne die Natur sind wir Menschen gar nichts.
Ja.
Und dann habe ich aber gesehen, dass der ganze Sozialismus von der Natur auch keine Ahnung hat. Und dann bin ich noch zur CDU gegangen, das ist unsere Volkspartei, die hatten sich auch nur für Unternehmen interessiert, auch nicht für die Natur. Zu den Freidemokraten brauchte ich nicht gehen, die waren auch nur geldorientiert. Also habe ich gedacht, wir brauchen eine neue politische Kraft. Und dadurch, dass wir schon die Roten hatten und die Schwarzen und in Deutschland auch noch die Gelben, habe ich gedacht, mache ich die Grünen. Das war keine große Idee, das war sozusagen logisch.
Also
und da bekam ich dann Mitstreiter,
ja,
und fing an 1974 mit der Grünen Hilfe dann die Grüne Partei aufzubauen. Und das ist dann 1980 in der Wahl in Baden-Württemberg geglückt. Und die Grünen hatten in Baden-Württemberg für ganz Europa den Anfang gemacht.
Das heißt, du bist der Erfinder der Grünen. Vor fast 50 Jahren war das.
Ja, aber ich muss dir sagen, nachdem wir gewonnen hatten, also nachdem wir über die 5% gekommen sind, bekamen wir diese sogenannte Wahlkampfkostenrückerstattung, 1,2 Millionen. Und in dem Moment, wo das Geld auf dem Tisch lag, ging ein unglaublicher, ekelhafter Kampf unter den Grünen los. Wer kriegt jetzt wie viel Geld? Und deswegen bin ich ein Jahr später schon wieder, habe ich wieder schon mein Baby verlassen und habe den Grünen den Rücken gekehrt, weil so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe zwar dafür jahrelang gearbeitet, aber diese Art von interne Auseinandersetzung, die hat mich einfach angeekelt. Und wenn ich mir heute die Grünen anschaue, kein Wunder. Sie haben, wie sagte der, ich glaube, das war ein österreichischer Abgeordneter, der sagte, die Grünen mutieren schneller als ein Virus.
Gut, du, ja, das ist ja mal der erste Abschnitt. Wir haben jetzt einiges von dir erfahren über dein Leben und du hast gerne auch schon in deiner Jugend gerne gehört The Dire Straits. Ja, und jetzt machen wir das auch. Wir spielen die Dire Straits und gleich geht's weiter im Interview mit Clemens Kubi. Hier fangen sie an mit Money for Nothing.
Move these color TVs. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.